entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressen-Podcast, Ausgabe 21 und auch heute fit im Schritt der Jonas. Servus, Jonas.
Hallo, Sascha.
Am Anfang
ja,
müssen...
Ja, ich wollte nur, also die Woche ist ja leichter als Derby-Sieger. Da ist immer alles gut.
Ja, mir tut es ein bisschen leid für meinen Domenico, aber ich habe tatsächlich in der, lass mich lügen, 70., 75. umgeschalten vom Bayern-Einzelspiel aufs Derby, weil bei uns war es ja dann mit 3-0 relativ klar, wobei man das diese Saison ja auch nicht sagen kann. Und dann habe ich aufs Derby geschalten, habe mich vorher noch per WhatsApp beim Kumpel versichert, dass es auch wirklich Nickeligkeiten gibt und es sich lohnt umzuschalten. Aber dann war nix.
Nee, also war auch bis auf die beiden Elfer-Ja-Nein-Szenen und dann mal kurz zwischendurch war auch wenig Nicklichkeiten. Aber ja, ich habe gelernt von dem Domenico und den Experten bei Sky und diversen anderen Medien, das ist eine neue Art zu coachen, die er hat. Man kann auch mal mit zwei Verteidigern im Sturm spielen, weil das bringt ein wildes Element rein. Da rechnet keiner mit.
Das wilde Element hieß früher Valdas Ivanauskas. Heute ist es halt, wie heißt er? Weston McKennie.
Weston McKennie und Mordi.
Den keiner jemals gehört hat.
Ja, doch, doch. Der ist die Saison schon mehrfach in der gefühlten 18. Minute ausgewechselt worden wegen akuter Gelb-Rot-Gefahr.
Ah, ist das also das wilde Element?
Ja.
Ja, zu Beginn müssen wir vielleicht noch für alle, die es tatsächlich nicht mitbekommen haben, noch unsere großen Neuigkeiten auch auf On-Air bekannt geben. Und zwar hat sich bei uns was ergeben. Wir haben uns gebunden. also indirekt. Wir sind jetzt auf meinsportpodcast.de und sind da auch vertreten, was uns sehr freut und was bisher auch gut funktioniert. Und das ist jetzt quasi unsere erste Folge, die nicht exklusiv auf meinsportpodcast.de ausgestrahlt wird, aber die es dort neu gibt. Alle alten gibt es natürlich auch. Und ihr erreicht uns aber wie gewohnt auch auf allen anderen Kanälen, was ihr wahrscheinlich merkt, wenn ihr die Folge hört, weil sonst würdet ihr uns wahrscheinlich nicht hören. Ja, auf jeden Fall mein Sportpodcast.de, hört da mal rein. Gibt's auch viele andere Sportpodcasts, sogar seriöse. Und wir passen da auch dann irgendwie rein. Und wir freuen uns und hoffen, ihr freut euch mit uns.
Ja, vor allem auch breitsporttechnisch ganz gut aufgestellt.
Ja, gibt's viel. Lohnt sich tatsächlich auch mal reinzuhören. Es gibt viel, das auf den ersten Blick einen ratlos zurücklässt, was aber tatsächlich beim Reinhören, wenn man dem Ganzen eine Chance gibt, also quasi wie bei uns, wenn man dem Ganzen eine Chance gibt, ist da wirklich viel interessantes und auch spannendes Zeug dabei und vor allem ein hehres Ziel, auch dem Breitensport zu Hause zu bieten.
Ja.
Und das ist schon allein alle Ehren wert. So. Die Stimmung ist schon locker, aber ich habe noch mal ein Auflockerungselement für den Anfang dabei. Du hast schon gesagt, du hast heute nichts mitgebracht für den Anfang. Dafür habe ich mich ausgetobt.
Ja, ich spekuliere ja auf einen neuen Bericht.
Ja! Wobei ich sagen muss, also für alle, die uns zuerst mal hören, wir haben ein kleines Faible für B-Jugend-Handballberichte, was jetzt mit Fußball und Retrofußball nicht so viel zu tun hat, aber das ist so ein kleines Ding von uns. Haben wir so ein Fetisch, würde ich mal sagen, und haben da auch einen Lieblingsautor. Das Problem ist nur, Jonas, das, was ich jetzt eigentlich vorlesen will, das konnte ich mir nicht verheben, dir schon zu schicken. Deswegen, du kennst es eigentlich schon, aber es gibt auch schon einen neuen, der war aber nicht, also der war auch gut, aber nicht ganz so gut wie das, was ich dir schon geschickt habe. Aber ich würde es gerne auch unseren Hörern einmal vortragen.
Ja, der letzte ist ja auch, also den du mir geschickt hast, ist auch schwer zu überbieten, muss man sagen.
Also wie immer steigt der Spielbericht der B-Jugend natürlich nicht mit dem Spiel ein, sondern mit einer Begebenheit, die sie drumherum ergeben hat und die auch zeigt, dass Handballfans von Fußballfans gar nicht so weit weg sind. Und zwar schreibt unser Lieblingsautor: Es lief ausgezeichnet für die B-Boys. Die Abwehr hatte einen Sahnetag erwischt. Vorne war man eben mit TV-Reifenangriff 10-8 in Front gegangen, als die Alarmsirenen in der Schänzle-Sporthalle losheulten und nicht mehr aufhörten. In einer Lautstärke, die Handball völlig unmöglich machte. Klar war, dass etwas einen Alarm ausgelöst hatte, aber damit war es mit der Klarheit auch schon vorbei. Minute um Minute im tosenden Lärm verstrich. Anwesende HNO-Ärzte hatten Dollarzeichen im Auge und rechneten Montagumsätze mit Dutzenden neuer Tinnitus-Patienten hoch, als die außerordentlich rasch eingetroffene Feuerwehr die Menge erlöste. 4 Einsatzfahrzeuge waren gekommen, Feuerwehrleute in voller Montur überquerten das Spielfeld, durchkämmten die Halle nach der Quelle allen Übels. Mit Erfolg. Dem Vernehmen nach hatte ein Spaziergänger mit mehr Alkohol im Blut als Verstand im Kopf von außen einen Notausgang öffnen wollen. Kleine Ursache, große Wirkung. Und dann geht der Spielbericht los.
Ja.
Also ich muss sagen, dass die besoffenen Fans einen Notalarm auslösen. Das gibt's wohl auch beim Handball?
Ja, vor allem, er wollte ja sicherlich Raucherpause gegönnt. Hinten kennt man ja bei den Kabinen raus und dann halt wieder rein, ne?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass da die Alkoholanalyse nicht falsch war.
Nee, das wird hinkommen. Ja, aber es ist auch schön, dass die TV-Reifenangriffe bei unseren B-Boys auch endlich mal zum Erfolg geführt haben.
Ja, hat ja Höhen und Tiefen, muss man auch klar sagen. Aber es ist umso schöner, dass es jetzt auch trotz eines besoffenen Zuschauers, der den Alarm ausgelöst hat und 4 Feuerwehreinsatzfahrzeuge kam.
Wenn der Einsatz auf ihn umgelegt wird, war das ein teurer Trinkausflug.
Richtig. So, dann habe ich noch was mitgebracht, was ich unter der Woche gelesen habe. Ist so ein bisschen älterer Inhalt, aber eigentlich ganz lustig, weil mir vieles davon auch nicht bekannt war. Und zwar, also hast du mitbekommen, dass Zlatan Ibrahimovic zu AC Mailand wechseln möchte?
Ja, wobei ich, glaube ich, gestern oder so schon gelesen habe, dass er gesagt hat, er hält sein Wort und das wohl schon wieder vom Tisch ist.
Ja, keine Ahnung. Ich habe es jedenfalls gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall war das der Aufhänger für den Artikel in der NZZ. Und die haben das zum Anlass genommen und die Überschrift des Artikels heißt: Diese 7 Transfergeschichten hätten ganz anders enden sollen. Jetzt muss man das nicht durchkauen, aber mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass Robert Lewandowski damals aus Polen gar nicht zu euch wechseln wollte, sondern zu den Blackburn Rovers.
Und das ist mir auch neu.
Und weißt du, warum es nicht zustande kam? Weil er nicht hinfliegen konnte wegen dieses Vulkansausbruch vom Eyjafjallajökull-Dingsbums.
Ja.
Genau. Deswegen konnte er nicht zum Medizincheck nach Blackburn reisen. Mit dem Auto wollte er nicht fahren. Und dann ist er nach Dortmund gefahren und hat dann dort unterschrieben. Das war mir völlig neu.
Die Frage ist doch auch, Blackburn spielt doch auch schon längere Zeit zumindest nicht mehr in der Premier League, oder?
Na gut, es war 2010. Es könnte schon sein, dass sie da noch drin waren. Naja. Auf jeden Fall groß. Wusste ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht gewusst.
Nee, das wusste ich auch nicht, weil ich weiß noch, dass das ja da...
Ah, hier steht, Blackburn Rovers steigen 2012 ab, also 2 Jahre später sind sie ab.
Also, weil das war ja auch so ein relatives Hickhack mit dem Präsidenten da in Posen, bis der bei uns unterschrieben hat.
Ja, genau. Aber das zieht sich ja auch durch. Durch die Karriere.
Da war Blackburn wahrscheinlich sein Druckmittel.
Also, ja.
Gut, dann gehe ich halt nach Blackburn.
Ja.
Und
Dortmund gesagt, na gut, ja, können wir dich mithalten.
Ja, ich denke mal, Lech Posen wollte nicht einen Konkurrenten in der Champions League stärken. Deswegen wollten sie dann den Umweg über Blackburn gehen.
Ja. Und jetzt kommen wir noch zu auch einer schönen Geschichte, was unserem Retro-Fußball-Motto entspricht. Und zwar Bernd Schuster, mit 18 Jahren war der irgendwie Deutschland schon ein Star, das war ja kurz vor unserer Zeit. Und der hat dann, und das war mir tatsächlich auch neu, im Alter von 18 Jahren, einfach weil er sich nicht entscheiden konnte, 3 Verträge gleichzeitig unterschrieben. Und zwar bei Augsburg, Köln und Gladbach. Also wusste ich vorhin, ja komm, mach ich alles, nehme ich alles mit. Und dann kam aber raus, dass alle drei Verträge rechtsgültig waren und dann ging das vor Gericht und dann hat Köln den Zuschlag bekommen und dann ist er zu Köln gewechselt. Nur deshalb.
Man muss sich ja auch nicht immer selber entscheiden, ne? Das kann ja auch einfach mal ein Gericht übernehmen.
Ja. Und danach hat er sich nicht mehr getraut, selber sich um die Verträge zu kümmern und hat ab da war seine Frau dann seine Managerin.
Ja, besser. Besser ist das.
Ja. Also auch das war mir tatsächlich neu. Und eine sehr schöne Geschichte aus dem Jahr 1995. Kenny Dalglish, ich glaube Liverpool-Legende, glaube ich.
Ja, Liverpool. Er war auch Trainer, glaube ich, mal da.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt 95 war er Manager von den Blackburn Rovers, wieder Blackburn Rovers. Und er wollte den damals 23-jährigen Zinedine Zidane verpflichten. Kenner sagt der Name was. Und Zidane war auch interessiert und eigentlich war es nur eine Formsache. Und dann hat sich der Besitzer von den Blackburn Rovers quergestellt und hat zu seinem Manager gesagt, wieso holen wir denn Zidane, wenn wir Tim Sherwood haben?
Ja, das ist die berechtigte Frage. Also.
So, und dann ist Zidane halt nach Turin gewechselt, wurde Weltmeister, teuerster Spieler der Welt, Champions-League-Sieger. Und Tim Sherwood, Achtung, spielte als 30-Jähriger 1999 zum ersten Mal in der englischen Nationalmannschaft. Nach drei weiteren Spielen wird er nicht mehr aufgeboten.
Ja, siehst du mal, also da hat
so der englische Jens Ramme.
Da hat aber Blackburn auch immer Pech, ne?
Ja, definitiv. Also, ja. Und ähnlich ging es auch übrigens mal Diego Maradona. Der von einem Trainer von Sheffield United, der ist nach Argentinien gereist und wollte sich zwei junge Argentinier anschauen. Der eine ist 24, heißt Alex Sabella oder Sabella. Der andere ist 17 und heißt Diego Maradona. Und Sabella kostet 200.000 Franken und Maradona 250.000 Franken. Und der englische Trainer hat sich dann für den günstigeren und erfahrenen Spieler entschieden.
Ja.
Gut.
Geiz ist nicht immer geil.
Ja, die Schweizer, 50.000 Franken. Ja. Und es war auch im Jahr 1978, also. Naja.
Wären das ja heute quasi 20 Millionen Franken.
Ja, mit Inflation, inflationsbereinigt, ganz sicherlich. Ja, hast du den Superklassiker eigentlich gesehen?
Erste Halbzeit habe ich geguckt, ja.
Fand's ja gar nicht mal so geil.
Nee.
Also war schon geil, so von der Stimmung und so und von dem ganzen Drumrum und so die, wie soll ich sagen, weil es einfach halt spannend war, weil es halt unentschieden stand. Aber so, also das Spiel an sich war ja, also bei aller Liebe.
Ja, ich hab Montag, ja also gestern, einen ganz guten Kommentar dazu. Ich meine
Süddeutsche?
Beim Kicker, glaube ich, gelesen, dass die argentinischen Vereine immer diese ganzen Altstars zurückholt, die das dann tragen sollen. Also bei Boca spielt ja, Tevez wieder und Fernando Gago.
Ja, ich dachte, der wäre halt schon 40 Jahre
alt. Ja, der halt bei Madrid einfach schon alt war.
Ja.
Und jetzt da, und die sollen das tragen. Und dann müssen die immer ihre guten jungen Leute halt nach Europa verkaufen, weil jeder Präsident da irgendwie einen Scherbenhaufen hinterlässt. Deswegen, qualitativ war es jetzt nichts. Deswegen habe ich zur Halbzeit dann auch ausgemacht.
Nee, ich habe es mir tatsächlich, ich habe nur die zweite Halbzeit da gesehen. Aber ich muss auch sagen, jetzt vom Spielerischen mal abgesehen, was mich wahnsinnig gestört hat, war, es gab so unfassbar viel Schwalben und so Theatralik und Zeitspiel und wirklich so das komplette Ding, wo ich mir halt denke, naja, dieses Spiel wurde halt jetzt so voll gehypt, auch wegen solchen Sachen, wo ich mir denke, naja, wenn man jetzt mal nüchtern drauf guckt, ist es halt einfach scheiße, weil es sind Dinge, die einen an jeder anderen europäischen Mannschaft halt stören. Wo man sagt, ah, die italienische Mannschaft, spanische Mannschaft mit Zeitspiel, das nervt ja furchtbar, hier schon in der 60. Minute und so. Und das haben die halt auch gemacht. Und zwar, also, wie oft da der Torwart einfach da niedergesunken ist und mal hat er einen Krampf, mal war der Schuh offen, mal war, weiß ich nicht. Und immer war wahnsinnig Zeitspiel. Und komischerweise immer die Mannschaft, die gerade vorne war.
Ja, Und die hätten halt auch mal richtig Werbung machen können. Also durch den, ja, medialen Hype, den es dann gab, wegen dem Angriff und dadurch, dass das jetzt sowohl das Hinspiel einen Tag später stattgefunden hat, aufgrund der Regenfälle, als auch dann halt jetzt das Rückspiel und es war halt in Europa, die haben so viel weltweit Aufmerksamkeit bekommen, die hätten halt mal richtig Werbung machen können für den argentinischen Fußball.
Haben sie
Nee,
nicht, finde ich.
haben sie
Aber
nicht.
naja, genug. Kommen wir zum Kultspieler unserer Lieblingsrubrik, würde ich sagen, wo jeweils einer von uns dem anderen einen Spieler aus den 90ern der Bundesliga vorstellt und mit verschiedenen Hinweisen und alle vor den Empfangsgeräten können mitraten und ich auch,
Und
wobei ich da gar nicht so
ich
gut
bin
bin.
heute bin ich wirklich gespannt, weil, also als ich mich vorbereitet habe, ich hatte den Namen schon mal im Auge für Team Gegenpressing, habe aber gesagt, nee, dafür vielleicht nicht. Weil wenn man sich die Teamzusammenstellung, wo der gespielt hat, anguckt, also ich wäre nicht drauf gekommen. Aber mal gucken.
Macht mir
Vielleicht
Mut.
ja du. Kurz zum Einstieg, bevor wir zu den Vereinen kommen und zur Position und so weiter, eine kleine Anekdote zu ihm. Also er kommt aus Südafrika und wurde 1997 bei den Kaiser Chiefs entdeckt von Dirk Duffner.
Ah, Freiburger.
Ja, der war aber nicht da, um zu scouten oder so, sondern der hat einen Teil seiner juristischen Ausbildung in Südafrika absolviert. Und hat den da entdeckt beim privaten Fußballgucken. Und der ist dann später, also ein Jahr später, in die Geschäftsleitung beim VfB Stuttgart hat er dann angefangen. Und da hat der Trainer Winfried Schäfer den Spieler vorgeschlagen. Und nach einem Probetraining wurde er dann 98 vom VfB unter Vertrag genommen.
Vom VfB. Ah, warte, warte. Ja, dann, ja, Okay.
Weißt du's?
Ich denke ja, ich wüsste niemand anderen, keinen anderen Südafrikaner beim VfB. Aber mach mal
Okay.
weiter, vielleicht können dann die Leute draußen noch mitraten.
Ja,
Vielleicht bin ich auch falsch.
ich mach mal weiter. Also geboren 21. Januar 77 in Johannesburg, sprich 41 Jahre alt, 1,74 groß und Mittelfeldspieler. Und er hat seine Karriere an der Wits University in Johannesburg gewonnen und hat dann eben bei den Kaiser Chiefs ein Jahr gespielt und dann zum VfB bis 2003. Hat da 82 Spiele, 3 Tore. Ist auch dann 2002 das erste Mal in die Nationalmannschaft berufen worden. Bis 2011 eigentlich durchgängig immer mal gespielt, aber nicht bei der Heim-WM in Südafrika, da wurde er nicht nominiert, sondern nur bei großen Turnieren, bei der Afrikameisterschaft 2002 in Mali und bei der WM 2002 in Japan und Südkorea. Und danach hat er halt fest zum Kader gehört, haben sich danach nur nie wieder für eine WM qualifiziert, weil das Pech. Nach der Station beim VfB ist er 2003 zu Borussia Mönchengladbach gegangen. Da war er aber nur ein Jahr, hat aber auch immerhin 24 Spiele gemacht und war dann 4 Jahre bis 2009 beim KSC. Hat da auch die
2009. Also ich glaube immer noch es zu wissen, aber das kommt mir so spät vor alles. Aber gut, mach mal weiter.
Ja, hat da 93 Spiele gemacht, 8 Tore. Und ist danach zu Hansa Rostock gegangen. Hat da noch ja, ein Jahr gespielt und hat dann seine Karriere in Südafrika bei Supersport United ausklingen lassen. Und dann 2011 Karriere beendet. Das wär's zu ihm.
Also, ja, die Vereine passen immer noch, außer Hansa Rostock hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, mit Südafrika hast du mir die Vorlage gegeben, da ja der VfB tatsächlich ja auch eine gewisse Nähe distanziell bei mir früher war, geografisch, hatte ich das auch ein bisschen im Auge. Er müsste Linksfuß sein. Und hat, glaube ich, auch nicht nur im Mittelfeld, sondern auch links hinten gespielt.
Ja, hat er auch.
Blonde Haare.
Dann hast du es, glaube ich, blonde Haare.
Initialen BC.
Richtig.
Dann müsste es the one and only Bradley Carnell sein.
Richtig, stark. Gut, die Nähe zum VfB, das macht natürlich Sinn. Das hatte ich so nie auf dem Schirm, als ich es rausgesucht habe.
Ja, also mit Südafrika ist, ich kenne außer Darren Buckley keinen anderen südafrikanischen Spieler.
Sean Dundee.
Ah, Sean Dundee, klar, das Tor-Krokodil. Aber was, ist es Südafrika? Ah ja, stimmt.
Ja, der ist doch dann, Südafrika, der ist doch dann eingedeutscht worden.
Ah, stimmt. Als Sven Dünderich.
Ja, zusammen mit Paolo Rink.
Sultan Sebastian.
Sultan Sebastian, ja. Nee, stark, Bradley Carnell, ja.
Ja, das war tatsächlich sehr einfach, aber wie gesagt, es war wirklich diese Südafrika-Geschichte mit dem VfB, sonst hätte ich das, ja, hätte ich trotzdem gewusst, natürlich.
Aber, ich habe gedacht, ich kann dich mit der Kombi VfB-KSC so ein bisschen woanders hinlenken. Halt eben zuschauen dann die.
Ja, wo, ja, so vor allem jetzt, wo du es gerade sagst, mir ist es gerade, weil ich die ganze Zeit einfach nur den Namen im Kopf hatte und gehofft habe, ich vergesse ihn nicht, ist es mir jetzt erst aufgefallen, dass er beim VfB und KSC gespielt hat, was ja durchaus besonders ist.
Ja, nur schauen dann die eben andersrum, ne?
Also genau.
Der war erst beim KSC. Aber total lustig, dass der halt quasi entdeckt wurde, weil halt einer einfach, so wie wir, privat halt Fußball geguckt haben. Also das, vielleicht sollten wir halt auch einfach mal Leute entdecken.
Ja, Jonas, jetzt mal ganz ehrlich, hör dir doch einfach unsere letzte Ausgabe nochmal an, die wir auf dem Sportplatz aufgenommen haben. Bei einem Spiel, da haben wir auch einen entdeckt. Ja. Ich sag nur Nummer 9.
Ja, und Kasseckert.
Und Kasseckert, Nummer 20. Aber Nummer 9 von Singen war ja auch mal in der Oberliga, glaube ich.
Der hat halt mal höher gespielt.
Der hat schon höher gespielt. Jetzt nicht mehr, jetzt hat er auch einen kleinen Bauch.
Ja, sonst wäre er ja auch nicht mehr hier, wenn der 10 Kilo leichter wäre.
So, aber Füßchen, Körper, tipptopp.
Ja, was macht Bradley Carnell heute? Noch ganz gute kurz, Frage. Weil es ist auch mal was Schönes, so abseits der Fußballschule. Er ist seit 2017 Assistenztrainer bei Red Bull New York.
Ach krass. Wer ist da gerade Trainer?
Das kann ich gar nicht sagen. Der Trainer von denen aus der letzten Saison ist ja nach Leipzig gegangen. Als Assistent.
Ah, stimmt, ich weiß, mir fällt der Name nicht ein, wenn ich ihn höre, weiß ich es, aber genau, der wurde ja kurz als Cheftrainer sogar gehandelt, aber dann
genau, aber ich
haben sie
war
ihm doch nicht zugetraut.
Kurz auf der Seite von Red Bull, hab nochmal geguckt, ob das Foto da immer noch prangt, und es gibt ein sehr schönes Foto von Bradley Carnell auf der Seite unter Technical Stuff. Also ist offensichtlich noch da. Die sind ja im Conference Final dann, glaube ich, raus, dies Jahr im Playoffs, ne?
Da darfst du mich fragen.
Gegen Atlanta.
Hab mir eigentlich vorgenommen, nach unserer Schwerpunktfolge das auch ein bisschen zu verfolgen, weil ich auch wirklich Bock drauf hatte, aber es kommt halt dann auch teilweise zu unchristlichen Zeiten, beziehungsweise sich da dann irgendwie nochmal richtig reinzufuchsen und so, ist natürlich, ja, kostet Zeit.
Ich habe nur jetzt gelesen, müsste ja auch jetzt letzte Woche, glaube ich, gewesen sein, meine ich, dass Atlanta ja die Meisterschaft geholt hat.
Ja, aber ich meine, ich habe noch nichts gehört, aber die Spieler, die wir da vorgestellt haben, auch dieser Torschützenkönig, der da so viele Tore gemacht hat, diesen Torrekord gebrochen hat, ich glaube, der ist noch nicht transferiert worden.
Nee, der hat aber im Finale das 1-0 gemacht.
Ah, okay.
Und der Deutsche, der, wie heißt er?
Krass, Julian Gressel.
Gressel hat auch gespielt und durchgespielt.
Ah, ja, ist ja, glaube ich, auch Leistungsträger. Also.
Und schön, Bradley Carnell.
Ja, also Bradley Carnell konnte auch sehr, sehr gut Deutsch. Aber die Südafrikaner haben da, glaube ich, eh so ein bisschen irgendwie ein Händchen für. Der Sean Dundee hat, und auch Darren Buckley, meine ich, die haben sehr, sehr gutes und teils akzentfreies Deutsch gesprochen.
Ja.
Also die haben da irgendwie scheint es da eine Nähe zu geben.
Ich habe gerade geguckt.
Vielleicht durch die Buren.
Red Bull ist im Conference Final Hinspiel 3-0 verloren gegen Atlanta und Rückspiel 1-0 gewonnen und dann in der Gesamtaddition raus. Also waren sie im Halbfinale quasi.
Okay. Nee, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und gegen wen war das Finale? Gegen Vancouver Whitecaps.
Das Finale war... Moment, nicht mal gucken. Gegen... Wo ist es denn?
Also falls ihr euch tiefergehend für diese Liga interessiert, wir haben da tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit, dürfte 3 Monate her sein, eine Ausgabe mit einem Schwerpunkt zur MLS gemacht, wo wir das komplette Ligasystem erklären. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Oder eigentlich ist es schon einfach, aber sehr, sehr wirr und sehr gewöhnungsbedürftig und widerspricht zu dem, was wir in Europa kennen. Und genau, gibt es irgendwie so alle Infos in einem kleinen Crashkurs zur MLS. Könnt ihr gerne nachhören.
Gegen die Portland Timbers.
Ah, die übrigens auch eine krasse Fankultur haben anscheinend.
Ja, das Finale war jetzt auch in Atlanta, die hat noch 74.000 Leute im Stadion.
Ja, Atlanta hat ja auch serienmäßig auch schon vor 1,5, 2 Jahren die Zuschauerrekorde der MLS gebrochen, soweit ich weiß, weil die haben ja irgendwie diesen Mercedes-Benz Dome oder so und da passen extrem viele Leute rein und vor allem kommen die auch. Also es ist nicht nur so, dass die reinpassen, sondern das ist auch dann immer voll. Also anders wie in Wolfsburg. Aber ja.
Ja, vor allem jetzt sind sie alle noch fußballverrückter als vorher, weil Atlanta jetzt den ersten Titel eines Teams aus Atlanta halt seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so geholt haben. Vor 30 Jahren waren es die Atlanta Braves, Baseball.
Baseball, ja.
Und das war halt der erste Titel seit gefühlten 100 Jahren, der nach Atlanta geholt wurde.
Ich glaube auch das ist ja schon auch eine Sportstadt eigentlich, aber wie du sagst, die haben lange nichts gewonnen, so, und vor allem auch derzeit hat's der Fußball da relativ einfach, weil die total attraktiven Fußball spielen mit jungen Spielern, so, wo sich die Zuschauer auch gut identifizieren können. Und wenn man sich die anderen Teams anguckt, also beim Baseball weiß ich's nicht. Aber im Basketball, die Hawks, die sind ziemlich schlecht dieses Jahr. Die Falcons im Football sind, glaube ich, auch nicht wirklich doll. Also da hat natürlich der Fußball eine gute Chance, jetzt in diesem Jahr sich auch zu etablieren. Und da hilft es natürlich, wenn sie auch diesen Titel gewinnen im Fußball.
Ja, 95 war World Series.
Ah.
Ja.
Schön. Gut, dann kommen wir zur steilen These.
Ja, die habe ich heute auch mitgebracht, logischerweise, hat die auch
klar
die
Spieler. Sicherlich, war ja klar, es ist ja immer nie eine Diskussion.
Das ist nie eine Diskussion. Meine steile These heute, der neu eingeführte dritte UEFA-Wettbewerb ist die Vorstufe eines europaweiten Ligensystems mit Auf- und Abstieg. Mhm. Und ich würde jetzt kurz mal so erläutern, was die UEFA da plant als dritten Wettbewerb. Allzu viel ist ja noch nicht bekannt, aber so die groben Fakten gibt es schon. Und dann mit dir mal diskutieren wollen, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Also ab 2021 soll es einen dritten europäischen Clubwettbewerb geben. Das ist erstmals dann seit 1999 der Fall, wo letztmals der Europapokal der Pokalsieger ausgespielt wurde. Und, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, der Wunsch nach einem neuen Wettbewerb kam tatsächlich von dieser europäischen Clubvereinigung, also aus den organisierten Vereinen raus. Weißt du, da, wo der Rummenigge mal Chef war.
Ja, wundert mich jetzt aber nicht, weil die haben natürlich ein Interesse daran, dass es mehr Wettbewerbe gibt, um mehr Geld zu verdienen, oder?
Ja, also. Ja, aber ich dachte halt, dass die so von den großen Vereinen dominiert werden. Und was hätte jetzt Bayern, Real, Barca oder so, was hätten die für ein Interesse dran, ob es jetzt noch so einen dritten Clubwettbewerb gibt oder nicht? Also ich komme ja mal später dazu, wer spielt da überhaupt, weil für die kommt der eigentlich überhaupt nicht in Frage.
Ja, aber sieh's mal andersrum. Sie haben weder Schaden noch Nutzen, die großen Vereine. Und gerade deshalb ist es doch eine wunderbare Gelegenheit, den kleineren Vereinen mal so ein Zückerle hinzuwerfen, um zu sagen, ah ja, ihr seid uns ja auch wichtig, wir kümmern uns auch um euch, können wir was machen für euch. Also finde ich überhaupt nicht abwegig.
Genau, von denen kam es nämlich auch. Also von Teams jetzt so, zum Beispiel irgendwie aus Schweden, Ungarn, Rumänien Also von den kleineren Verbänden oder Teams aus den kleineren Verbänden kam das. Die Euroleague wird reduziert auf 32 Vereine, aktuell 48. Und dann qualifizieren sich eben 32 Teams für den dritten Wettbewerb. Wie das genau aussieht und nach welchem Verteilungsschlüssel ist noch nicht ganz raus. In Deutschland wird spekuliert, dass es den Bundesliga-Sechsten oder Siebten dann trifft, der in den Wettbewerb geht. Das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, ob der Pokalsieger in der Euroleague spielt oder nicht. Danach kann sich das immer ein bisschen verändern. Es gibt dann 8 Gruppen mit je 4 Teams, Hin- und Rückspiel, also soweit so bekannt. Oder es wird jetzt auch relativ viel bekannt. Und dann gibt es nach der Gruppenphase vor dem Achtelfinale, für das sich nur die Gruppenersten direkt qualifizieren, noch eine K.O.-Runde, wo die Gruppenzweiten gegen die Gruppendritten der Euroleague spielen. Also es ist wie aus der Champions League, der Abstieg in die Euroleague, gibt es dann den Abstieg von der Euroleague in die noch nicht benannte Liga.
Also so eine gute alte Zwischenrunde.
Genau. Und dann geht es ab dem Achtelfinale eben, wie aus den anderen Wettbewerben bekannt, im K.O.-Prinzip Hin- und Rückspiel bis zum Finale. Und es soll dann sozusagen eine europäische Festwoche geben, wo mittwochs das Finale aus dem neuen Wettbewerb stattfindet, donnerstags das Euroleague-Finale und samstags das Champions-League-Finale, das so eine Woche von den europäischen Clubwettbewerben geprägt wird.
Heißt es wirklich europäische Festwoche? Oder ja. Hast du das jetzt so genannt?
Nein, ich habe das leider so gelesen, dass der UEFA-Präsident Jeff Rien hat gesagt, es wird eine europäische Festwoche geben.
Oh, ein Traum, wirklich ein Traum.
Ein Traum, hat einen Top-Medienberater auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und die Spiele, die werden auf jeden Fall donnerstags stattfinden, also wird halt auch Kollisionen mit der Euroleague geben, beziehungsweise ist ja noch nicht so ganz raus. Das Einzige, was schon raus ist, ist, dass manche Partien schon um 16.30 Uhr beginnen werden, donnerstags.
Jesus.
Was aus Fansicht ja auch total super ist.
Vor allem, wenn man von Schweden nach Rumänien muss.
Ja, das ist halt tipptopp.
Ja, so, muss er eh frei nehmen.
Muss er eh eine Woche frei nehmen. Ne? Also.
Richtig. So eine Busfahrt nach Cluj.
Ja. Ja, also so viel vielleicht mal zu dem Wettbewerb an sich. Und ich habe ja gesagt, dass für mich jetzt mit dem dritten Wettbewerb so eine Vorstufe zu einem europäischen Ligensystem mit Auf- und Abstieg einhergeht. Weil im Prinzip, also ich persönlich hätte das, stehe jetzt einem dritten Wettbewerb nicht ablehnend gegenüber. Ich hätte es aber cool gefunden, wenn man tatsächlich wieder sowas gemacht hätte wie beim Pokal der Pokalsieger, dass du ab der ersten Runde, also spielen auch nur die Pokalsieger da, beziehungsweise wenn Champions League Vertreter, ne, dass dann irgendein Nachrücker halt da spielt, aber wenn die von Anfang an im K.O.-System gegeneinander gespielt hätten. Weil dann hätte man so eine Abhebung zu den anderen zwei Wettbewerben. Ja. Jetzt ist es ja im Prinzip der gleiche Wettbewerb, wie wir schon kennen, ne? Und jeweils die Dritten steigen ab. Also, weil ich noch vergessen habe zu sagen, der Gewinner dieses Wettbewerbs spielt im nächsten Jahr automatisch in der Euroleague.
Ja.
Also wie der Gewinner der Euroleague in der Champions League spielt.
Ja, ja.
Deswegen auch so ein bisschen die Vorstufe mit Auf- und Abstieg.
Gut, aber das ist ja nur eine Mannschaft, die das dann erreichen kann, also, oder?
Ja, ist ja nur eine Mannschaft, aber ist ja jetzt auch erstmal nur zum Start so angedacht.
Ja.
Aber es ist für mich so eine schleichende Einführung, dass man nicht gleich so mit dem Hammer kommt, ja, wir machen jetzt ein europäisches Ligensystem, sondern jetzt machen wir das erstmal so und nach kann sich in meinen Augen da was draus entwickeln. Weißt du, wie du das siehst?
Wie wäre da für dich eine Folge, die du dir vorstellen kannst? Also wie soll man dann schrittweise so ein Ligensystem einführen? Das ist mir nämlich noch nicht ganz klar, weil momentan ist ja wirklich nur eine Mannschaft, die gewinnt, die steigt in den nächsten Wettbewerb auf. Und sonst passiert ja nichts.
Du hast für mich mit der Nations League, die wir ja auch schon mal betrachtet haben, quasi so die Blaupause, die man von den Nationalmannschaften dann auf die Clubmannschaften übertragen könnte. Dass du so diese mehreren Gruppen hast, auch von oben nach unten absteigen, der Stärke nach jetzt erstmal, und wo es ja dann auch schon eine Auf- und Abstiegsregelung gibt. Und man könnte die nationalen Ligen dann so ein bisschen vergleichbar wie jetzt in Deutschland. Du hast die ersten drei Ligen als Profiligen und ab der Regionalliga, ab der vierten Liga, dann wird das so aufgeteilt. Da sind ja dann auch immer die Regionalverbände, die das austragen. Ne? Also zum Beispiel der Hessische Fußballverband oder so. Und dass du dann die nationalen Ligen eben als Unterbau von den UEFA-Wettbewerben nimmst und dass du dann so eine so reine Ligen schaffst mit Auf- und Abstieg, so wie wir es jetzt schon kennen. Und dass du jetzt aber erstmal so, um das europaweit zu etablieren, diese Wettbewerbe nimmst und da erstmal nur einen Aufsteiger einführst. Weil dann kann auch keiner was verlieren, sondern erstmal nur gewinnen. Und dass man das dann nach und nach so weiterentwickelt.
Mir ist es noch nicht ganz klar, wie du das gemeint hast. Also du sagst, dass also die einzelnen nationalen Ligen sind quasi ein werden durcheinander gemischt oder sind so wie diese Nations League Divisionen oder?
Nee, ich mal an dem Beispiel. Also ich bei der Nations League haben wir ja die Gruppen A, B, C, D, ne, wo dann je nach Stärke die Mannschaften einqualifiziert werden.
Und genau, es gibt die Gruppen. Die Gruppen ist quasi die horizontale
Geschichte. Und wenn wir jetzt meine These mal weiterdenken, wäre die Champions League dann quasi Gruppe A. Da hätten wir die Top-Vereine aus ganz Europa.
Okay.
Ne? Also, okay, ja. Aber dann wirklich auch nur die, was weiß ich, 20 Besten oder so. Ne? Ja. Und dann wäre die Euroleague quasi, wäre dann die zweite Liga. In Anführungsstrichen, die man dann ja auch, je nachdem, wie man es ausgestaltet, in ein oder zwei Staffeln spielen kann, wie auch immer. Und dann wäre der neue Wettbewerb, den man jetzt hat, quasi die dritte Liga. Und dann würden die nationalen Ligen anfangen, die auch quasi so bestehen bleiben wie jetzt, nur ohne die Top-Vereine, von denen du dann halt theoretisch erstmal in diesen dritten Wettbewerb dann in die dritte Liga aufsteigen kannst.
Okay, also es gibt quasi, gäbe dann halt die Top-Liga, Klammer auf, jetzt Champions League, dann die zweite Liga, Klammer auf, jetzt Europa League, dann die dritte Liga mit der, wie auch immer dieser Wettbewerb dann heißt, und dann eben noch der Rest. Da sind dann alle anderen drin, oder wie, wer ist da drin?
Genau, da sind dann alle anderen drin, und ich habe das mal so ein bisschen verglichen, die Regionalligen jetzt in Deutschland, die sind ja auch immer so Gebietsligen, ne? Also ja. Nordost und Südwest und sowas. Und dass quasi das, was jetzt die Bundesliga ist oder die Premier League, wären dann sowas wie unsere Regionalligen. Dann würden quasi in der Premier League alle englischen Vereine spielen, die es nicht in eine der drei Ligen geschafft haben. Mhm. Und die würden dann um Auf- und Abstieg spielen, also um Aufstieg in die erste oder in die dritte dann der europäischen Ligen.
Okay, aber dann, also jetzt ist nur die Frage für mich offen, meinst du damit, dass dann sich die nationalen Ligen auflösen?
Also ich meine, dass dann, um es jetzt mal ein Beispiel zu machen, dass Bayern und Dortmund dann nur noch in dieser ersten europäischen Liga spielen und nicht mehr in der Bundesliga. Es sei denn, sie steigen irgendwann mal vier Ligen ab und sind dann wieder da. Aber dass die nur noch in dieser europäischen Clubliga dann spielen. Also wie halt in dieser Super League, die mal geplant ist oder...
Das heißt, sobald jemand in diese eine von diesen drei Wettbewerben kommt oder sich dafür qualifiziert, ist es fällt der Club aus der nationalen Liga erstmal raus.
Genau.
Bis er wieder so weit absteigen sollte, also quasi in die vierte Liga und wieder zum Pöbel kommt.
Genau.
Okay. Wieso nicht? Andererseits, ehrlich gesagt, kann ich mir das auf so vielen Ebenen, also drei Ebenen irgendwie nicht vorstellen, weil du dann einfach in einer möglichen dritten Superliga oder dritten Nationenliga hast du dann ja, was haben wir gesagt, jetzt den sechsten oder siebten der deutschen Liga. Ja. Und dann hast du ja dazu entsprechend den ersten, zweiten aus der rumänischen Liga, den zweiten aus der österreichischen Liga, keine Ahnung, sowas halt. Und das ist finanziell einfach nicht machbar, glaube ich, die ganzen Reisen auf Dauer.
Gut, die Frage der Finanzierung ist eine, die sich stellt. Aber was zum Beispiel total wegfällt, ist die Frage, wenn du nur, wie ja jetzt immer mal andiskutiert wurde, eine Superliga machst. Das ist ja dann ein sehr, sehr exklusiver Kreis. So könntest du den Kreis halt stark erweitern und könntest sagen, ja gut, ihr habt ja die Chance aufzusteigen.
Ich glaube, das, also wenn sowas kommt, ist es ja, glaube ich, auf jeden Fall noch 10 plus Jahre irgendwie. Vorstellen kann ich es mir, aber es dauert, glaube ich, noch eine Weile, wenn überhaupt. Oder dass auch was noch in die Richtung passiert. Aber ich denke, das steht und fällt damit, ob die kleineren Vereine, die halt nicht so in diesen, also die so gar nicht für diese Superliga in Frage kommen, ob die dann sagen, naja, eigentlich ist es uns ganz recht, dass die großen Vereine weg sind, weil dann können wir in unserer heimischen Liga endlich mal was reißen. Also angenommen eine Mannschaft wie Frankfurt. Klar, die sind jetzt irgendwie hier Höhenflug seit anderthalb Jahren, okay, aber nehmen wir mal Frankfurt auf Normalmaß. Frankfurt vor 2 Jahren. Dann überlegt sich doch Frankfurt gut, ob die sagen, naja, eigentlich finden wir es ganz gut, dass Bayern und Dortmund, die sind dann hier dauerhaft weg. Möglicherweise noch ein anderer Club in dieser zweiten Liga, vielleicht auch noch ein zweiter Club in dieser zweiten Liga. Und dann sind wir aber mal schlagartig unter den Top 3.
Ja.
Oder so Gladbach, keine Ahnung. Und da fragen die sich dann vielleicht schon, weil wo sie sich sicher sein können, ist, dass die Fanbase und das Interesse an der heimischen Front, das wird, glaube ich, nicht so nachlassen, weil die Clubs haben ihre Fanbases und die werden ihnen auch erstmal treu bleiben. Von daher haben sie das irgendwie sicher und mit der Aussicht dann irgendwie immer vorne oder erstmal vorne mitspielen zu können. Hey, wieso nicht?
Soweit würde ich mit dir gehen, aber das ist so ein bisschen was wir in der, glaube ich, vorletzten Folge diskutiert haben. Sagen wir mal jetzt Dortmund, Bayern, Schalke und was weiß ich, Gladbach oder so, spielen dann in den ersten beiden europäischen Ligen, dann wird es ja auch für die Bundesliga fernsehtechnisch nicht mehr so viel Geld geben. Und die guten Spieler werden ja auch probieren, in einer der ersten beiden von den Ligen unterzukommen. Sprich, ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, also so dieser harte Kern an Fans, klar, wird bleiben, aber es ist so ein bisschen das, was wir mit dem Amateurfußball, ob der so den Spitzenfußball ablöst, diskutiert haben. Die Frage ist halt, ob sich so die, ja, Otto-Normal-Fans dann auf Dauer irgendeinen Rumpelfußball angucken oder sich halt nicht doch lieber in einer der ersten beiden europäischen Ligen spielen halt die Top-Leute sich nicht doch lieber das angucken. Und dann ist die Frage, wie viel Kohle es noch für die erste nationale Liga dann gibt.
Ja, es ist wahrscheinlich viel Glaskugel jetzt. Aber ich sag mal, für Fans, die wirklich ihrem Verein irgendwie schon seit Jahren treu sind, ich glaube jetzt nicht, dass sie dann irgendwann sagen, ah nee, jetzt will ich irgendwie wieder weg und guck jetzt doch lieber Bayern gegen Real halt in dieser ersten Liga und gehe halt nicht mehr nach Frankfurt, wenn die gegen
Lokomotive
Schalke Leipzig spielen. Genau. spielen. Ja, also ich glaube nicht, dass es da irgendwie so ein großes Problem gibt. Die Frage mit dem Geld und den Spielern ist natürlich berechtigt, wobei ich da vielleicht kann man drauf bauen, dass sich das nach so 2, 3, 4 Übergangsjahren, dass sich das dann in so einer heimischen Liga oder in so einer gesunden heimischen Liga wie der deutschen, dass sich das insoweit einpendelt, dass es einfach, ich sage jetzt mal, gleich bleibt, aber auf einem niedrigen Niveau. Weißt du, wie ich meine? Also, dass sich das so finanziell auslevelt. Ja, die nehmen weniger Geld ein durch vielleicht Zuschauer oder vor allem auch Fernsehgelder. Dafür sind die Spieler nicht mehr so teuer, die Reisekosten halten sich in Grenzen. Also weißt du, ob sich das so vielleicht, ob ja, man das sagen kann, dass sich das vielleicht grob auslevelt.
Das kann
das
sein.
Das könnte sowas sein, wo ich mir vorstellen könnte, dass es dann funktioniert. Aber ob das tatsächlich dann so ist, keine Ahnung.
Die Frage, die ich mir stelle, weswegen ich auch so auf die bisschen überspitzt formulierte These auch gekommen bin, warum macht man jetzt einen dritten Wettbewerb, der genauso abläuft wie die beiden, die wir schon haben. Also dann hätte man sich das in meinen Augen auch halt sparen können.
Ich glaube, das ist einfach nur ein Zuckerbrot für die kleinen Vereine.
Ja, das ist schon klar. Aber warum macht man den gleichen Modus? Und warum macht man nicht sofort K.O.-System oder so? Wo es permanent, weil man muss ja mal sagen, ich glaube, der Arbeitstitel ist Euroleague 2 von dem Wettbewerb. Also die Euroleague interessieren ja schon, wenn da jetzt nicht dein Verein spielt oder du nicht ein harter Fußball-Nerd bist, wen interessiert denn dann schon die Euroleague? Halt ja eigentlich schon niemanden. Und wen soll denn dann die Euroleague 2 interessieren? Vor allem, wenn da dann hauptsächlich, man sieht es ja jetzt schon bei den englischen Vereinen, die in der Euroleague spielen, oder auch bei den italienischen, die da die Z11 hinschicken, das werden die italienischen Vereine, die ihnen dann der Euroleague 2 oder wie auch immer sie heißen wird, ja noch viel extremer machen. Wer will sich das dann angucken, wenn das hauptsächlich, und so ist es ja auch gesagt, für die Fußball-Schwellenländer gemacht wurde? Warum macht man das dann nicht ein bisschen interessanter, wenn es wenigstens permanent K.O.-Spiele gibt und in jedem Spiel geht es halt um was?
Ja, kann ich nachvollziehen. Andererseits, nur weil es im Spiel um was geht, aber dich die zwei Mannschaften nicht interessieren, guckst du es nicht eher an, glaube ich. Und zum anderen, wenn man jetzt mal wirklich von einer rein geschäftlichen Sicht ausgeht, dann sagen sich doch die Clubs, die größeren Clubs, zum einen, naja, wir geben denen jetzt ein kleines Zuckerbrot, dann unterstützen sie uns vielleicht auch bei anderen Sachen, beziehungsweise sind wieder eine Weile zufriedengestellt. Und für die Fernsehverträge sind die selber verantwortlich. Das kann ihnen niemand zum Vorwurf machen. Also kann den großen Clubs niemand zum Vorwurf machen, wenn es da irgendwie schlechtere Verträge gibt, die es natürlich geben wird, oder sonst was. Und denen ist es dann auf gut Deutsch gesagt scheißegal, ob und wer das guckt. Das ist doch den großen Clubs, das ist den völlig Juck. Macht den überhaupt nichts aus, scheißegal. Die haben ihren Wettbewerb, die haben auch ein paar Fernsehverträge, kriegen ein paar Preisgelder, die Verbände, also die supranationalen Verbände, so UEFA, die ja locker wieder reinholen. Und dann ist denen doch scheißegal, ob das jemand guckt, ob da jemand im Stadion ist, ist doch denen scheißegal. Aber, und deswegen ist es, glaube ich, auch ein wichtiger Grund für so ein Ligensystem, oder Ligensystem, sorry, für so ein Gruppensystem, ist, dass, so wie du es vorhin gesagt hast, mit diesem Abstieg ist halt nochmal ein zusätzlicher Fallschirm für Euroleague-Vereine. Das heißt, wenn es dann nachher darum geht, ob so ein Wettbewerb eingeführt bzw. befürwortet wird von Fußballclubs, dann kann ich mir vorstellen, aus den vorhin genannten Gründen, die Großen sagen, jo, uns ist es im Prinzip scheißegal, komm, da habt ihr was, jo, wir sind dafür. Die mittleren Vereine sagen, ja, also eigentlich ist es mir auch egal, ob es unter uns, also ich sage jetzt mal die Euroleague-Vereine, ob es unter uns noch einen Wettbewerb gibt, ist uns eigentlich auch egal, aber wenn es da zusätzlich noch diesen Fallschirm gibt, dass falls wir in unserer Gruppe ausscheiden sollten, dann haben wir nochmal einen europäischen Wettbewerb, wo wir ein bisschen was verdienen können und dann auch mehr verdienen als unsere Konkurrenten in der heimischen Liga, die in keinem Wettbewerb sind, hey, dann stimmen wir doch da auch zu. Und die kleinen Vereine stimmen doch auch zu, weil die wollen ja so einen Wettbewerb haben und sich international auch mal messen. Von daher ist doch für alle eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
Aber könnte das nicht ein Trugschluss sein, gerade für die Vereine, nehmen wir jetzt mal Österreich mit Ausnahme RB oder von mir aus auch Schweden, ist ja egal, die halt in der Euroleague spielen
Du meinst die
und
Fürst Vienna zum Beispiel?
wie die First Vienna und dann Dritter werden und dann halt quasi trotzdem im europäischen Wettbewerb überwintern, weil die dann einen runtergehen. Da sind doch die Kader von denen noch gar nicht für ausgelegt. Sprich, ist das nicht für die vielleicht ein Trugschluss zu denken, ja geil, wir holen dann zumindest eine Runde, man muss ja dann auch da erstmal weiterkommen, eine Runde Kohle rein, werden aber dafür halt nicht Meister in der heimischen Liga, weil wir permanent mit unseren 14 Spielern, die wir auf Top-Niveau in Anführungsstrichen haben, halt permanent irgendwie Samstag, Donnerstag spielen müssen. Also
Ja, glaube ich schon.
es könnte sich ja als Bumerang erweisen für die, so dieser Gedanke, ah, dann machen wir da noch ordentlich Kohle, weil
Ja, Herr Kerner.
du machst ja
Ja, Herr
jetzt.
Kerner, das könnte sich als Bumerang erweisen.
Den habe ich mir zurechtgelegt.
Wenn dir der Bumerang in deinen eigenen Rücken einschlägt, da hast du falsch geworfen.
Weil du verdienst ja im Moment in der Euroleague auch erst wirklich Geld, wenn es irgendwie Viertelfinale aufwärts geht. Und die Vereine müssen ja dann auch erstmal in dem dritten Wettbewerb weiter als das Viertelfinale kommen, um vermutlich Geld zu verdienen.
Ja, also ich glaube nicht, dass sich das unbedingt so rentiert und ich glaube, da geht es dann sogar, ich würde da noch einen Schritt weiter gehen, nicht drum, dass sie dann, weil sie in diesem dritten europäischen Wettbewerb spielen, dass sie dann eventuell durch die Doppelbelastung oder dann Dreifachbelastung wahrscheinlich sogar, dass sie dann nicht Meister werden, sondern da geht es, glaube ich, in solchen eher ausgeglicheneren Ligen wie Österreich oder wahrscheinlich auch Rumänien oder so, wo dann ab Platz 2, 3 nach unten eher schon ausgeglichen ist, da geht es, glaube ich, dann schon um Abstieg.
Ja. Und das ja, ist halt in meinen Augen nicht so clever von denen.
Ja, da die Gier, sage ich mal. Naja, gut, Fazit könnte sich als Bumerang erweisen. Aber wir sind mal gespannt. Ab 2021 soll es kommen?
Ja, ab 2021.
Ich bin tatsächlich gespannt.
Ja, ich auch. Vor allem, welcher Bundesligist sich dann die Reisen antun muss in die schönen Urlaubsländer nach Moldawien zum Beispiel, Weißrussland. Alles, was so kommen kann.
Da kannst du irgendwie, wenn du noch Glück hast, musst du nur nach Salamanca oder nach Bern oder so.
Oder nach Huelva.
Recreativo Huelva. Ich habe Spanisch in der Schule gehabt, deswegen weiß ich, wie man das
ausspricht. Ja, hat sich Muttersprache nicht angehört. Auf jeden
Fall. Ich habe Akzent, war ja auch mal im Homestay-Programm in Valencia, man sagt ja Valencia, also das V spricht man als leichtes B aus. Mm. Valencia.
Ja.
War ich ja auch. War ich war ich nicht. Doch? Nee, bin vorbeigefahren. Im alten Estadio Mestalla.
Ja gut, das war auch lange eine Bauruine, ne?
Nee, das neue war eine Bauruine.
Ah ja, oder so.
Im alten bin ich vorbeigefahren und ich war in der Stierkampfarena. Aber das tut ja hier nichts zur Sache. Ich habe keinen Stierkampf gesehen, will ich gleich sagen, bevor jemand sich meldet. Bin gegen Stierkampf. So, habe mir das nur angeguckt, um das von innen zu zersetzen, das Stierkampfsystem. So.
Können wir weitermachen?
Wir können weitermachen.
Bevor du dich um Kopf und Kragen redest?
Ja, ich bin kurz davor, aber wir machen einfach weiter mit dem Schwerpunktthema. Das habe ich nämlich heute dabei, logischerweise. Und ich habe mir was ausgedacht, dass ich tatsächlich schon länger auf dem Zettel hatte, aber noch nicht wusste, wie ich das denn angehe. Und zwar hat mich das schon länger bewegt, dass es einige Dinge gibt in unserem geliebten Fußball, die es heute im geliebten Fußball nicht mehr gibt. Und die so aus dem Bild des Fußballs verschwunden sind. Das können Begebenheiten oder konkrete Dinge sein. Es hört sich ein bisschen abstrakt an. Es wird gleich klarer. Auf jeden Fall würde ich gern das als kleines Quiz auch anlegen. Und zwar für dich und für die Zuhörer. Und habe mir deshalb ein paar Dinge rausgesucht, die im heutigen Fußball fehlen. Die mir fehlen auch teilweise. Und habe das immer verknüpft mit einer kleinen Quizfrage. Und würde einfach mal beginnen, wenn du bereit bist.
Bereit und gespannt.
Bereit und gespannt. Wir fangen mal mit was Bekanntem an, was es im heutigen Fußball leider nicht mehr gibt, was auch so eine kurze Erscheinung war. Und zwar das gute alte Nasenpflaster.
Oh ja.
Was fällt dir denn zum Thema Nasenpflaster ein?
Dass das so gefühlt Mitte, Ende der 90er eigentlich alle hatten. Also so Bilder, Martin Max zum Beispiel im Kopf.
Olaf Marschall.
Und man sollte besser atmen können dadurch. Das war nicht nur im Fußball. Also Andreas Klöden bei seinem großen Tour de France zweiten Platz hat auch ein Nasenpflaster. Und man soll dadurch besser atmen können.
Also genau, du hast die Frage schon so halb vorweggenommen. Die Antwort war aber nicht ganz korrekt oder nur so halb korrekt. Die Frage zum Nasenpflaster wäre nämlich, wofür war das denn eigentlich gedacht?
Ja, um besser Luft zu bekommen, glaube ich.
Genau, also es ist eigentlich richtig. Es wurde aber eigentlich entwickelt gegen Schnarchen tatsächlich. Nasenpflaster wurde gegen Schnarchen entwickelt und wurde quasi als Doping dann im Fußball auch benutzt und bei der Tour de France. Wurde schon 1993 entwickelt und Olaf Marschall hat es bis 2002 getragen.
Und seine Frisur wurde ja auch schon 1950 entwickelt und die hat er bis zum Schluss getragen.
Also, das ist richtig.
Warum soll es mit dem Pflaster anders sein?
Dann, was auch aus dem heutigen Fußball verschwunden ist, sind Fußballer, die keine Schienbeinschoner tragen. Gab ja tatsächlich eine Zeit, wo das ging. Ich persönlich bevorzuge ja die Schienbeinschoner heute im eigenen aktiven Sport so klein wie möglich, weil die sonst nerven. Weiß nicht, wie das bei dir früher war. Also ich bin tatsächlich der Amateurfußballer, Marke so Bierdeckel in den Stutzen, weil mir alles andere einfach, das ist zu dick und es nervt.
Nee, ich hatte bis unters Knie quasi, also relativ weit hoch.
die Vollschiene.
Und auch mit dem Knöchelschutz, weißt du, wo du so reingeschlüpft bist.
Ja, aber zum konnte man den Knöchelschutz wegmachen, oder?
Nee, der war dran.
Ah, okay. So, genau. Shimanjono gab es tatsächlich noch nicht immer, beziehungsweise gab es schon, aber die waren nicht verpflichtend. Weißt du denn, wann die Shimanjono-Pflicht eingeführt wurde?
Nee, müsste ich raten. Also
von der FIFA übrigens.
Mal so ein bisschen Ausschlussverfahren. Bei der WM 74 meine ich noch nicht. Auf jeden Fall. Würde ich mal sagen, vielleicht so 1985.
Knapp 1990 wurde es eingeführt. Ja, was es heute tatsächlich wirklich nicht mehr gibt, sind die klassischen Rückennummern von 1 bis 11.
Ja, ich finde das schade.
Ich finde es auch schade. Und ich habe mir, bevor ich die Frage stelle, noch überlegt, ob wir es vielleicht zusammenkriegen, für welche klassischen Positionen der die jeweiligen Rückennummern dann stellvertretend immer waren.
Ja, so ein paar habe ich auch im Schirm. Mein Vater hat mir das früher mal erzählt.
Also ich glaube, ich krieg's zusammen. Also die 1 ist klar.
1 ist klar und die 9 ist auch klar.
Also wir machen mal durch. Also die 1 ist Torwart. 2.
Tja, ist die 2.
2 hätte ich gesagt, ist klassisch Willy Sagnol.
Also Wanddecker. Flügelläufer.
Ja, ich glaube, also wenn man es von früher her sieht, ist glaube ich die 2 tatsächlich Mandecker.
Mandecker, ja.
Wie auch die 3.
Die 3, ja.
So die 4 ist meines Vorstopper? Wissens Vorstopper.
Würde ich genau, auch sagen.
Weil 5 Libero, klar. Ja. Und die 6 eigentlich auch klar. Ja. Und dann streiten sich, glaube ich, die Geister bei 7 und 8, ob links, rechts, da ich hätte 7 immer links, wegen verrückt.
Kann sein. Da bin ich mir nicht sicher.
Ah, das weiß ich auch nicht. Da weiß ich nicht, ob es da mal, vielleicht gibt es einen Wikipedia-Eintrag, ich weiß es nicht. Aber 7, 8 sind, glaube ich, die äußeren Mittelfeldspieler. Und dann die 9 ist klar.
Ist klar, die 10 ist klar.
Die 10 ist klar und die 11 ist eigentlich auch klar.
Ja. Wobei im Dreistürmer-System holländischer Prägung ist die 11 immer der Linksaußen.
Du meinst im Total Football?
Total Football ist die 11 der Linksaußen.
Holländisch kann ich auch.
Du, also, das ist Wahnsinn.
Jedes Wochenende. Holländisch ist einfach besoffenes Deutsch.
Besoffen leicht, ne?
Ja. Ja, aber es gibt ja auch heute dann so die 99, hier sowas, Cassano hatte die doch immer.
Donnarumma.
Stimmt. Hatte die 99?
Ich meine ja, meine die 99. Ja.
Aber jetzt kommt
entweder
die Frage.
Entweder er oder sein gruseliger Bruder, der bei Milan auf der Bank sitzt. Einer von beiden.
Wo er ja nur seinen Vertrag verlängert hat, wenn der in Profikader kommt oder irgendwie so, war doch da was.
Genau, ja, genau so war es, ja.
So, jetzt kommen wir aber zur Frage. Bis zu welcher Nummer sind denn die Rückennummern in der Bundesliga erlaubt?
Mhm.
Kleiner Tipp, Andi Ottl hatte die zweithöchste.
Ja, ich Wenn weiß das. Als der Perisic noch bei uns gespielt hat, hatte der in der Champions League die 44. Und das ging in der Bundesliga nicht.
Ah,
meine ich. Doch, der hatte also 44 oder 42 oder so, der hatte zwei unterschiedliche Nummern. In der Champions League immer die höhere.
Was ist denn das also, für ein Quatsch?
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber so, das hat ist mir so im Kopf geblieben. Also würde ich sagen, unter 40 auf jeden Fall. Und 30 gibt es ja. 30 aufwärts, würde ich mal sagen, vielleicht bis 34.
Nein, bis 40. 40 ist noch erlaubt.
Ah, bis 40, okay.
Was deine These trotzdem stützt, was ich unfassbar finde, dass du das weißt, aber hätte ich in die Hoffnung gehabt. Aber das war bei uns tatsächlich bei Bayern eine Zeit lang, als die ganzen jungen Spunde damals hochkamen.
Der Ottl hatte die 39.
Genau, ne? Ottl 39, ja. Groß 38, meine ich. Der Lell hatte die 30, der Schweinsteiger die 31, der Lahm hatte auch so eine hohe Nummer. Also die ganzen Amateure hatten immer diese hohen Nummern, die halt da vergeben werden mussten. Mhm. Und Massimo Oddo hatte auch, glaube ich, die 32 oder so.
Ja.
Auch ein Amateur. Ja, mich stört das wahnsinnig, muss ich sagen. Ist auch so auf dem Sportplatz, ich weiß gar nicht, wie es im Amateurfußball tatsächlich ist, Aber wenn da einer so eine hohe Nummer hat, das ist immer so, wie wenn einer pinke Schuhe anhat. Ja. Und was man mit dem dann normalerweise macht, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Nee, aber das ist schon so ein...
Der wird erstmal umgetreten, ne?
An der Mittellinie.
An der Mittellinie.
Ja, ich will mal weitermachen. Dann kommen wir zum nächsten Ding, was es heute nicht mehr gibt oder selten noch gibt, nämlich werbefreie Stadionnamen. Ich glaube, es gibt derzeit wieder so einen kleinen Trend zurück, gerade auch bei so kleinen Vereinen.
Ganz oft mittlerweile auch so, wie in Darmstadt zum Beispiel, Böllenfalltor powered by Merck oder so.
Ah, okay.
Also nur noch mal kurz, also die Glücksnummer von Ivan Perisic ist die 4, weil die ihm in Belgien beim FC Brügge so viel Glück gebracht hat.
Ah ja.
Und ist halt in der Bundesliga nicht erlaubt. Also da ist es wohl so, nur Spielern, die schon seit längerer Zeit mit sehr hohen Rückennummern auflaufen, sodass man von Gewohnheitsrecht sprechen könnte, ist das in der Bundesliga erlaubt und er ist ja neu gekommen. Deswegen hatte er in der Bundesliga die 14, Zitat von ihm, darin ist die 4 ja auch enthalten. Und in der Champions League, weil das da halt erlaubt ist, hat er dann die 44 genommen, weil da ist die 4 sogar zweimal enthalten.
Ich glaube sogar bei Inter hat er jetzt die 4.
Hat er die 44.
Nee, ich glaube nur die 4.
Nee, in der Nationalmannschaft meine ich, hat er nur die 4.
Das kann sein.
Ich glaube, bei Inter hat er auch die 44.
Aber es finde ich eine geile Regelung, dass nur Spieler, die das schon lange machen und man da von Gewohnheit sprechen kann, dass die mit einer höheren Rückennummer auflaufen dürfen. Wobei es ja verboten ist, mit einer höheren Rückennummer aufzulaufen. Mhm. Das heißt, es kann gar keiner die Gewohnheit haben. Also das ist einfach übersetzt für, hier wird nicht.
Das war wahrscheinlich noch so in der Übergangsphase.
Ja, wahrscheinlich.
Also bis es irgendwann halt mal verboten wurde, dass es dann halt noch so zwei Leute gab und jetzt kann es halt einfach keinen mehr geben.
Lisa Rasur.
Aber wir verbieten das ja nicht.
Ja, es gibt ja immer eine Option. Lisa Rasur hat ja die 69.
Ja.
Ja, also, werbefreie Stadionnamen. Kommen wir gleich zur Frage, wie viele, vielleicht schaffst du es sogar zu sagen, welche Vereine in der Bundesliga haben denn derzeit werbefreie Stadionnamen?
Ja, also auf jeden Fall Nürnberg. Müsste wieder Max-Morlock-Stadion heißen.
Richtig, nach langer und intensiver Faninitiative.
Ja, dann auf jeden Fall Gladbach, Borussia-Park.
Stadion im Borussia-Park, richtig.
So, und dann muss man mal durchgehen. Also Stuttgart müsste Namenssponsor haben, ne?
Ja, hat. Mercedes-Benz, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Hannover hat... In Düsseldorf weiß ich gar nicht, wie das Stadion heißt.
Das hat einen ganz, ganz wilden Namen, habe ich jetzt auch gesehen. Unfassbar, will ich gar nicht wiederholen. Ich kann mir das ja auch nicht merken. Aber ganz, ganz schlimmer Name. So Trolli-Arena-mäßig oder Schau ins Land reisen.
Schau ins Land reisen, das ist mein Lieblingsname. Ja, Mainz ist Opel-Arena.
Ja.
Ja, Dortmund klar, Schalke klar, Bayern klar, Leipzig klar. Ich würde fast schon sagen, das war's.
Nee. Es gibt noch im Norden ein Stadion.
Bremen.
Richtig. Und es gibt, ja gut, das ist dann auch schon einfacher, es gibt im Osten noch ein Stadion.
Und Olympiastadion.
Richtig. Ja, okay. Genau, Olympiastadion, das Stadion im Borussia-Park, das Max-Morlock-Stadion und das Weser-Stadion. Und ich bin fast bei der Recherche auf einen Namen reingefallen, nämlich das Schwarzwaldstadion in Freiburg. Ist tatsächlich, ist wegen eines Namenssponsors, heißt es so, und zwar wegen des Schwarzwald Tourismus GmbH.
Ja, das habe ich irgendwo mal gelesen.
Das finde ich fies. Finde ich fies. Ja. Ist einfach fies.
Ja, weil, aber, also ich habe das irgendwo mal gelesen und vorher hieß es ja Dreisamstadion.
Ganz früher, ja, aber pass auf, das habe ich da auch gelesen. Es hieß Dreisamstadion, das war so das. Der werbefreie Name. Dann
das
kam.
Volker Finke noch, also zu Volker Finkes Zeiten.
Das Volker Finke Stadion. Das ist quasi so das Pendant zum Max-Morlock-Stadion. Nach dem Dreisam-Stadion hieß es Badenova Arena.
Ja, stimmt, das hatte ich auch im Schirm.
Und jetzt kommt, und das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, aber beim Hören kennt man es, die Magesolar Arena. So ist es auch mal. Also war, glaube ich, relativ kurz. Und danach war es schon Schwarzwaldstadion.
Ja.
Magnus Solar-Arena. Also was ist denn da los? Also das ist auch keine Werbung für den Hersteller da. Ist doch Quatsch.
Ja, das ist wie Allgäuer Latschenkiefer halt, ne, als Trikotsponsor. Oder Kleiber Kiesen, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, Allgäuer Latschenkiefer, die machen es doch ganz clever, weil das Logo erinnert mich immer an Funny Frisch.
Stimmt, ja.
Also es sind quasi so Ölchips.
Ich habe noch mal eine Frage, ob du das weißt, bezüglich des SC Freiburgs. Freiburg hatte nach Volker Finke, müsste ich jetzt lügen, nur 3 oder 4 Trainer seit Ende der Ära Finke. Kriegst du die alle zusammen?
Ist es jetzt eine Frage, weil du es weißt oder weil du es wissen willst?
Weil ich es wissen will. Ich habe das jetzt neulich, er hat das irgendwer mal im Rahmen von, wahrscheinlich als wir gegen Freiburg gespielt hatten, im Rahmen von der Sky-Berichterstattung, hat das der Kommentator mal fallen lassen.
Also der Streich und ist ja einer?
Und ich habe dann vergessen, das zu googeln, aber das interessiert mich, weil ich bin nur auf, warte, ich gucke jetzt auch mal.
Also bei mir wird es tatsächlich nach dem Streich schon eng.
Der Robin Dutt.
Logisch. Und hatten die nicht nochmal so einen Nachwuchstrainer irgendwie?
Also es war Volker Finke und danach kamen 3 Trainer. Und ja, es war nochmal so ein Nachwuchstrainer.
Den man aber
nicht auf dem Schirm gehabt, doch den kennt man.
Den kennt man. Gib mir noch einen Tipp.
Ich könnte dir nur einen Tipp geben und dann wüsstest du es, glaube ich.
Gib den Tipp.
Er ist seit 2016 Co-Trainer vom Bundesliga.
Ah, Sorg, klar.
Ja. So. Hätte ich nicht mehr auf dem Ball. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wer ist denn der Dritte?
Ich hatte tatsächlich auf dem Schirm.
Hätte ich auf dem Schirm.
Ja, ich hatte tatsächlich auf dem Schirm, dass die auch so einen Jungen befördert haben. Ja, Sorg. Gut, dann habe ich noch die Außenseiter als Meister gibt's ja nicht mehr. Also seit 6 Jahren gibt es sowieso überhaupt keinen anderen Meister mehr, aber auch davor war es ja schon schwierig und da schließt sich bei mir die Frage an, wie viele verschiedene Meister gab es denn seit 1990?
Seit 1990. Ich zähle mal ein paar Vereine auf und du zählst mit.
Ja.
Also Dortmund, Bayern, klar.
Ja.
Bremen, Stuttgart, klar.
Ja.
Wolfsburg, klar.
Ja.
Kaiserslautern, klar.
Ja.
80er, war da der HSV nochmal Meister? Seit
1990, ja.
Nee, dann der HSV nicht. Tja. Das müsste es ja fast schon gewesen sein.
Das ist richtig. Das ist richtig. Wolfsburg einmal, Lautern zweimal sogar. VfB zweimal, Bremen zweimal, wir 17 Mal und ihr?
Ja, wir waren in den 90ern zweimal und 5-mal müssten wir Meister gewesen sein in dem Zeitraum.
Richtig. So, kommen wir zum Thema Schmuck. Früher großes Thema. Gern auch mal Goldkettchen getragen oder hier Carsten Janka Ehering. Wenn er nicht beim Torjubel gerade Fuchs du Arschloch gerufen hat, dann hat er den geküsst. seit wann ist denn Schmuck auf dem Spielfeld verboten?
Tja. War das nicht schon immer verboten und es wurde nur toleriert? Nee, seit wann darfst du noch nicht mehr auf den Zaun springen, weil du den Finger abreißen kannst? Sicher nicht 10 Jahre vielleicht?
Ja, 2005. Seit 2005 ist es tatsächlich so. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt und das ist ein persönliches Anliegen auch von mir. Es gibt seit einiger Zeit eigentlich kaum noch schwarze Schuhe auf dem Fußballfeld.
Mhm.
Die sind einfach weg. Ich weiß nicht, woran das liegt, oder doch, man weiß ja, woran es liegt, aber es geht ja schon so weit, dass du ja selbst in Läden oder auch online, es ist ja wahnsinnig schwer, überhaupt schwarze Schuhe zu kaufen. Also sich selber, so zum selber kicken. Es hat sich jetzt wieder ein bisschen gebessert, aber so vor 2-3 Jahren, das war ja katastrophal. Ich bin mal in einen Schuhladen rein, weil ich ein paar Schuhe gebraucht habe. zum, also so Ersatz-Kickschuhe, weil meine waren weg. Und bin dann in den Laden rein, habe mich so umgeguckt und ich wollte ja nicht viel ausgeben, weil wie gesagt, es waren ja die Ersatzschuhe und dann.
Und die waren dann auch wahnsinnig teuer, ne?
Ja, ja, pass auf. Schwarz. Und kam der Verkäufer und meint, ob er mir helfen könne. Dann sage ich, ja, ich habe eigentlich genaue Vorstellung. Ich bräuchte Kickschuhe, die sollten unter allen Umständen schwarz sein oder zumindest schwarz als sehr dominante Farbe haben und sie dürfen nicht so teuer sein. Und dann guckt er mich so an, sagt nichts und irgendwann meinte so nach kurzer Pause, oh, das wird eng. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ihr müsst ja irgendwas haben. Und dann hat er mir, ohne Witz, ein drei Jahre altes Modell von Umbro hat er mir angeschleppt für 50, 60 Euro. Habe ich gesagt, ja, also wenn das alles ist, dann boah, dann nehme ich.
Ja, war doch eine einfache Kaufentscheidung.
Ja, also klar.
Also überleg dir mal, der hat jetzt 10 Paare hingestellt.
Ja, eben, muss ich mir auch dankbar sein.
Ja.
So, jetzt zur Frage. Wer war denn der erste Fußballer überhaupt, der weiße Schuhe getragen hat? Und als Tipp, der hat in der Bundesliga gespielt.
Da würden mir einige Kaliber einfallen.
Ja.
Hat der beim VfB gespielt?
Der hat beim VfB gespielt.
Dann würde ich auf Giovanni Elber tippen.
Das war Giovanni Elber, Weltklasse. Tatsächlich, 1997 als erster Spieler, also so wirklich weltweit auch eigentlich, hat der wohl weiße Schuhe angehabt. Und zwar hatte einen Deal mit Adidas und die haben ihm das dann vorgeschlagen und er fand es halt voll geil. Das waren diese weißen Predator mit den schwarzen Adidas-Streifen und der roten Zunge.
Ja,
sensationell.
Kann mich genau an die Schuhe erinnern.
Ich auch. Und genau, da die haben ihm das vorgeschlagen und er fand es total geil. Das war so zur magischen Dreieckzeit. Und wie gesagt, er war der erste Spieler weltweit von Adidas, der weiße Schuhe getragen hat. Was ich auch sensationell finde, was man auch mal sieht, was das für einen Stellenwert hatte.
Ja.
Und ich habe das tatsächlich jetzt neulich in einem Podcast mit Fredi Bobic gehört, der da auch über die Zeit damals erzählt hat, weil Bobic nämlich kurze Zeit später rote Schuhe dann anhatte. Und die davor auch noch keiner hatte. Und die gab es irgendwie nur in der Limited Edition oder so. Und die fanden es mega geil.
Und über die Verknüpfung bin ich drauf gekommen. Ich wusste, dass das magische Dreieck alle drei unterschiedlich farbige Schuhe hatten. Und ich war mir nur nicht mehr sicher, ob Balakow oder Elber die weißen Schuhe hatten, aber ich dachte, zu Giovanni Elber passt das besser.
Der hat das bei uns später, glaube ich, auch immer wieder mal zumindest, ja. Ja, fand ich krass. Also, dass Giovanni Elber damals den Trend der weißen Schuhe begonnen hat. Obwohl ich ihn eigentlich mag.
Ja.
So, dann habt ihr da.
Man muss ja sagen, weiß ist ja auch noch Understatement heute. Also
ja, heute ja. Ich meine, in Zeiten, wo es jetzt rosa gibt und wo Spieler zwei verschiedenfarbige Schuhe anhaben, muss man über weiß noch froh sein, das ist richtig.
Wo auch alles Neon im Prinzip ist. Egal, in gelb, grün, rosa, pink.
Ja. Danke, Elber. So, und als Abschluss habe ich dir eine Hausaufgabe ja aufgegeben gehabt. Mhm. Und zwar habe ich dich gefragt, du sollst mal überlegen, was du denn am Fußball von früher vermisst. Also nicht, was es nicht mehr gibt, sondern was du tatsächlich auch vermisst.
Ja.
Ist dir da was eingefallen?
Ja, also einmal nochmal anknüpfend an die steile These. Ich vermisse den europäischen K.O.-Wettbewerb. Auf jeden Fall.
Ist der wirklich nur im K.O.-System gespielt
wird? Genau, der nur im K.O.-System gespielt wird. Ich fänd das schön, dass es wieder geben würde.
Ja.
Muss ich sagen. Also dann, um mal so ein bisschen in dem modischen Aspekt zu bleiben, ich vermisse die Kombination aus Fokuhila und Schnauzbart.
Mike Werner.
Ja, gibt's heute auch gar nicht mehr. Ne?
Nee.
Und wenn, gibt's nur eine Komponente und die sieht meistens scheiße aus, so wie bei Joshua Kimmich.
Ja,
der soll das einfach bitte lassen.
Ja.
Ja. Und ich vermisse, also das gibt es zwar noch, aber auch immer weniger. Die letzten so großen Vertreter ihrer Zunft waren Thomas Schwaldoch und Thomas Scheito. Einfach so Verteidiger, genau, einfach so Verteidiger, die einfach holzen.
Mike Franz war ja auch noch dabei.
Ja, ich finde sowas ganz spät.
Ganz spätes Exemplar. Mhm. Mladen Krstajic auch gern genommen.
Ja, ich finde sowas fehlt. Einfach einer, ja, der unmotiviert an der Außenlinie einen umtritt, wenn es nicht läuft.
Ja, oder auch wenn es läuft. Ist auch
wenn es läuft, ja.
Also so ein Jens Jeremies, dem hast du nicht sagen müssen, ob es jetzt gerade läuft oder nicht. Der hat einfach alle umgetreten. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, was ich vermisse, sind untätowierte Spieler.
Mhm. Auch gut.
Weil die ja mittlerweile tatsächlich, also in der Unterzahl sind. Und zwar deutlich, würde ich mal behaupten.
Ich überlege gerade, mir würde nicht mal spontan einer einfallen, wo ich schwören würde, dass er untätowiert wäre.
Kimmich, glaube ich, tatsächlich.
Na, kommt vielleicht noch, wenn er aus der Pubertät raus ist.
Ja gut, aber das ist, glaube ich, so ein Lahm-Phänomen. Ich weiß nicht, ob der jemals wirklich rauskommt.
Stimmt, das beim Lahm mit, aber war Lahm tätowiert? Nee, ne?
Gottes Willen, der hat sich vielleicht ein Bart auftätowiert, aber ansonsten war da nichts.
Ja, ja, nee. Aber sonst schon finde ich schon schwierig. Mir würde so...
Ja, sogar so Lauchs wie Groß oder Messi, ja? Also das ist ja... Ich weiß nicht, also ob so ein Toni Kroos zwingend so ein ganzes Arm-Tattoo braucht, bin ich mir einfach nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, also gibt schon noch sicherlich einige, aber sobald du einen gewissen Status hast, da brauchst du das, glaube ich, auch.
Am schlimmsten ist das, was Roman Bürki im Nacken tätowiert hat.
Ah ja, griechische, nee, römische
Zahlen. Römische Zahlen.
Toll, finde ich ganz toll. Einfallsreich auch. So ungefähr, ja, einfallsreich super. Wie ein Spinnennetz auf dem Ellenbogen oder zwei Tauben am Schlüsselbein, ja, oder eine Sonne im Bauchnabel.
Sterne hinterm Ohr.
Richtig. Chinesische Schriftzeichen auf der Wade. Ja. Also gibt's viele gute Dinge, die genauso einfallsreich sind wie römische Zahlen. Sein Geburtsdatum wahrscheinlich, oder?
Bin ich mir nicht mal sicher. Ich gucke da immer nur hin und gucke schnell wieder weg. Einfach bitte Kamera, mach das nicht.
Ja, ja. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was mir auch fehlt von früher, sind Trompeten bei Fans.
Ja.
Ich finde es schade.
Die gibt es vereinzelt auch noch.
Vielleicht kenne ich mich dann in den anderen Fanszenen zu wenig aus, aber ich habe immer das Gefühl, früher war mehr Trompete.
Ja, das stimmt. Aber es gibt... Also ein, wo das auf jeden Fall regelmäßig noch gemacht ist, das ist bei den Plauen in der Turnhalle, da gibt es ja auch Trompeten-Willi.
Ja, das kann sein. Ich musste nachher mal noch ein schönes Video schicken von einem Schalker, der Trompete spielt. Vielleicht ist Trompeten-Willi, ich weiß nicht. Großartig. Der spielt dieses Attacke.
Ja, das ist Trompeten-Willi.
Genau, ich weiß aber nicht, ob er das auch ist. Der sitzt irgendwie so bräsig auf so einer Couch und spielt das.
Ja,
und,
also das sagt, ist Trompeten-Willi.
Dann, Schalke Attacke.
Ich meine, ich kenne das Video, weil der war auch mal bei, weiß nicht, Frauentausch oder so. Also bei irgend so einer Hochglanz-Assi-Sendung hat der auch mal mitgemacht.
Ah. Und da, ja, bei uns gab es ja auch Trompeten-Money. Der ist aber tatsächlich tragischerweise vor einigen Monaten gestorben, war irgendwie schwer krank, konnte auch nicht mehr Trompete spielen, schon länger, schon Jahre nicht mehr. Den kenne ich tatsächlich noch von früher aus dem Olympiastadion. Da war der so eine Institution. Aber ansonsten ist mir das echt...
Sonst gibt es wenig.
Und ich dachte, er hatte irgendwie ein Gefühl, dass es früher öfter gab.
Ja.
Oder generell so Instrumente. Einfach.
Ja, das stimmt. Mir ist gerade spontan noch was eingefallen, was mir fehlt, tatsächlich.
Ja.
Wenn man sich mal so an die Meisterschaften, die man so präsent hat, zusammen ab Mitte der 90er bis so Anfang, Mitte der 2000er erinnert, da war das total legitim, dass, wenn man jetzt, was weiß ich, an 2001 bei uns denkt oder so, oder auch in die 90er Jahre, dass es danach einen Platzsturm gab, vor Freude logischerweise, und dann quasi die Spieler mittendrin und hey, und die Meisterschale unten auf dem Platz dann auch übergeben wurde und die Fans drumherum standen. Und das war total okay, da hat keiner was gesagt. Und das vermisse ich. Jetzt diese Unart, das auf der Tribüne zu übergeben und wenn dann Leute auf den Platz rennen, weil sie sich freuen, möchte ausdrücklich nochmal sagen, nur zu diesem Zweck eben, wenn du da Meister wirst oder ja, Pokal gewinnst, dass das jetzt so, auch wieder so total kriminalisiert wird.
Ja, aber ich glaube gerade, es ist tatsächlich aus dem Grund, den ich tatsächlich auch nachvollziehen kann, es ist, glaube ich, aus dem Grund, wie du es halt gerade schon, oder aus dem du gerade schon betonst, dass es ja nur zur Freude ist, weil es eben in der Vergangenheit öfter dann so Chaoten gab, die jetzt nicht bei Meister feiern oder bei Siegen, sondern die einfach so irgendwie den Platz gestürmt haben. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man das versucht, so zu kanalisieren, dass es ein mal besser gelungen, mal schlechter gelungenen Mix aus Nähe zu den Fans, also dass man es irgendwo schon im Stadion ja macht und so, aber trotzdem halt gesichert. Das kann ich schon nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen.
Ja gut, das von mir aus noch. Aber wenn dann die Fans trotzdem den Platz stürmen, dass dann sofort immer, oh, das muss ja jetzt nicht sein. Also dass sofort auch so von Kommentatorenebene das sofort so schlecht gemacht wird.
Ja, es ist so.
Obwohl noch gar nichts passiert ist, ja, finde ich schon.
Ja, ich glaube, das so ist. Ich glaube, das ist dann, ja, ist, glaube ich, eher, ja, weiß ich nicht, kommt ja auch mal drauf an, wie man das macht, wobei das war früher auch nicht anders. Aber teilweise werden die Spieler ja da schon bedrängt, also schon vor Freude, aber ich kann auch mich in jeden Spieler reinversetzen, der sagt, boah, das ist ein bisschen viel, wenn da irgendwie 30 Leute auf einen zugerast kommen, jeder will was von dir, jeder zieht an die, jeder zerrt, dann, und dann ist ja dieser ganz, ganz schlimme Sport, hat ja jetzt Einzug gehalten, dass man sich dann bei solchen Feiern immer irgendwas sichern muss. Muss sich den Elfmeterpunkt rausschneiden, man muss ein Stück vom Tor schneiden, man muss ein Stück vom Tor absägen, man muss irgendwelche...
Aber das war ja früher auch schon so.
Ja, aber ich finde das irgendwie, das ist Unart, ich weiß nicht. Es wird doch heute nur noch gemacht, damit, weil man halt denkt, man muss es machen. Ich weiß nicht, es hat irgendwie sowas Zwanghaftes schon. Ich finde das nicht schön.
Aber man sieht auch schon die Veränderungen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich war als relativ kleiner Bub mal zu einem Training in Dortmund, ne? Ein Training angeguckt und danach so Autogramme geholt. Und da kam dann Jürgen Kohler mit seinem, ja, ich glaube Mercedes oder so rausgefahren und ist dann stehen geblieben, Fenster runtergemacht, hat Autogramme gegeben. Und dann haben halt auch gefühlt halt 100 Leute um den Mercedes rumgestanden und dann hat einer den halt so angefasst. Und jetzt fahre ich, ne? Fest nur einer meinen Mercedes an, dann fahre ich. Jetzt wird das hier gesittet gemacht. Ging auch.
Ja, geht auch.
Alle dann in Reihe gestanden.
Aber soll ich dir was sagen? Wenn es in der Zeit von Handykameras gewesen wäre, dann wäre der Jürgen Kohler aber direkt der unsympathische Spieler der Liga gewesen.
Ja, war er ja so auch.
Ja, aber aus anderen Gründen. Aber du weißt, was ich meine. Weißt du, das ist so.
Ja.
Ich kann mich auch erinnern ich war auch ab und zu mal ein paar Mal in meinem Leben beim Bayern-Training, unter anderem, wo ich mich wirklich richtig erinnere, das war zur Zeit von Hitzfeld damals, wo auch Ballack da war, Seroberto, Salihamidzic, damals noch Spieler. Da habe ich auch mich hingestellt, ein Autogramm geholt, da waren auch total viele, aber selbst da war schon das abgesperrt, also war so ein hüfthoher Zaun, wo sich halt alle dann rum und dann sind die Spieler quasi aus den Kabinen und zur Tiefgarage gelaufen und sind dann eben vorbei und haben noch Autogramme gegeben und so und Fotos gemacht. Da gibt's auch noch viele Fotos da, die ich gerade gemacht habe mit meiner Digicam von Fujifilm damals.
Auch wie was Ballack hast du vermisst, ne?
Ja, wie Ballack mit seiner üblen Gelfrisur und so einer Holzperlen-Kalzkette da vorbeiläuft. C. Roberto mit einer ganz schlimmen Jan-Ulrich-Gedächtnissonnenbrille. Da habe ich mir ein paar Autogramme geholt auf mein nagelneues Rheuma-Kai-Trikot damals.
Autogramm jeder.
Aber selbst da war es auch schon so, dass man, klar, es gab auch ein paar, die vorne an der Straße, die das halt nicht wollten, die dann mit dem Auto weggefahren sind, die hat man auf der Straße auch noch erwischt, weil der Tiefgaragenausgang war schon zur Straße hin, aber selbst da, und es war, wann wird das gewesen sein? Vier.
Anfang der 2000er.
Ja. Selbst da war es schon so, dass es schon gesittet ablaufen musste, weil einfach der Andrang sonst sehr groß war. Ja, die haben alle geduldig Autogramme gegeben, wussten ja aber auch, dass sie jederzeit weg können und dass ihnen da niemand hinterher rennt. Aber da gab es aber auch ein Geprügel, ey, um diese Plätze vorne dran. Ich war natürlich wie immer zu spät, musste dann immer habe immer so blind einfach mein neues Trikot, aber so blind über die Menge gehalten, habe gehofft, dass es irgendeiner von den Spielern, der vorbeiläuft, nimmt, unterschreibt und mir auch wieder gibt, weil das war halt so.
Sind auch gar keine Spielerunterschriften, das waren die vor dir gestanden haben, die haben alle mal.
Doch, ich hab Ottmar Hitzfeld, ich hab Michael Henke, Ich habe Sebastian Deißler. Ich habe vor allem auch Tobias Rau.
Okay, das ist natürlich, jetzt bin ich schon leicht neidisch.
Klar. Und Seroberto habe ich auch. Leider, und das ist eigentlich die einzig traurige Geschichte an dem Ganzen, meinen Mehmet habe ich leider nicht. Der hat auch keine Autogramme gegeben.
Ja, hat er nicht nötig, ne?
Ja, vielleicht war er verletzt, ich weiß es nicht. Wäre jetzt auch nicht unwahrscheinlich.
Das glaube ich nicht. War ja nie.
Nee, war ja nie anfällig. Ja,
gut, Jonas. Mal Schluss, ne?
Gleich. Mal Schluss, bevor wir die Leute noch mit mehr Privatkram nerven. Wer spielt noch außer euch heute, dass ich weiß, ob es sich lohnt?
Wir spielen auf jeden Fall auf The Zone im Einzelspiel.
Brügge, oder? Ah, nee, gegen Monaco.
Gegen Monaco, ja. Dann spielt Atletico gegen Brügge, spielt. Jetzt gerade hat die Schalke-Gruppe beide Spiele, waren die um 18.30 Uhr.
Paris, Liverpool, die auch heute?
Die müssten heute spielen, glaube ich. Meine, dass die Paris-Liverpool-Neapel-Gruppe immer mit uns gespielt hat.
Warte, wenn wir mal schön Liverpool gegen Neapel gucken, glaube ich, da geht's ja um was.
Da geht's um was.
Ja, Gewinne ist durch. Naja, Jonas, dann wünsche ich dir einen geruhsamen Abend.
Ja.
Und
dir auch.
Wir hatten einen kleinen Tonaussetzer drin. Vielleicht schneide ich den noch raus.
Ja.
Gucken. Aber ich kurz gut gerettet. Moderationserfahrung.
Ja.
Und da ich jetzt ja weiß, dass du gerne Kerner wärst, wünsche ich dir mit freundlichen Pyro-Grüßen alles Gute.
Ja, das nächste Mal vielleicht so im Talkshow-Format.
Ja, küss deinen Nacken, Schönes, ne? Brenn deine Jacke.
Ja.
Und schönen Abend.
Schönen Abend, ciao.
Ciao.